Republik Iran.
Wir beginnen mit einigen Versen aus dem Heiligen Koran, mit den Versen 8 und 9 der Sure 5, Mo'ede.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen, im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr zu glauben fandet, erhebt euch stets für Gott und bezeugt in Gerechtigkeit. Feindseligkeiten zwischen euch und anderen dürfen euch nicht zu Ungerechtigkeiten ihnen gegenüber verleiten. Verfahrt also in Gerechtigkeit. Das ist der Ehrfurcht vor Gott näher. Und nehmt euch vor den Widersachen Gottes in Acht. Gott weiß alles, was ihr tut. Gott verheißt ihnen, die an ihn glauben und gute Werke tun, Vergebung und hohe Belohnung.
Thank you.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 10. Januar 2024, gleich dem 20. D 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Dringlichkeitssitzung des Palästina-Komitees der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Iran und Russland. Aktionen gegen den Jemen sind Washingtons Vorwand für größere Präsenz in der Region. CENTCOM gibt umfangreiche Operationen der jemenitischen Armee im Roten Meer bekannt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Dringlichkeitssitzung des Palästina-Komitees der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Die fünfte Dringlichkeitssitzung des Ständigen Palästina-Ausschusses der Parlamente der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Anwesenheit von Vertretern der Parlamente von 26 islamischen und asiatischen Ländern, PUIC, und unter dem Motto Parlamentarische Zusammenarbeit für Palästina begann am heutigen Mittwoch in Teheran. Der Vorsitzende des islamisch-iranischen Parlamentes, Mohammad Borel Ghalibov, sagte bei dieser Zusammenkunft: Was heute im Gazastreifen geschieht, ist ein Grund zu tiefer Besorgnis und eine große Schande für die Menschheit, sowie eine doppelte Ungerechtigkeit gegenüber einem Volk, das unter den Bedingungen von Aggression und Besatzung seit mehr als 7 Jahrzehnten jeglicher Menschenrechte und Würde beraubt wurde. Er fuhr fort, kein erwachtes Gewissen kann den massiven und abscheulichen Verbrechen, die von der Kriegsmaschinerie des zionistisch-israelischen Regimes in Gaza begangen werden, sowie ihren schrecklichen Auswirkungen und Folgen für den Frieden und die Sicherheit der Region und der Welt gleichgültig gegenüberstehen. Bei der Fortsetzung dieser Sitzung betonte der Präsident des algerischen Parlamentes: Wir fordern alle Freiheitskämpfer und Politiker der Welt auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das zionistische Regime vor internationale Gerichte zu stellen. Ibrahim Burali fügte hinzu: Das zionistische Regime setzt seine Verbrechen gegen das wehrlose Volk fort, verstößt gegen Vereinbarungen und begeht weiterhin Unrecht. Der Generalsekretär des palästinensischen Nationalrates, PNC, ergänzte: Die bilateralen Beziehungen einiger islamischer Länder zum zionistischen Regime und die Normalisierung der Beziehungen zu ihm sind eine Lizenz, das palästinensische Volk weiterhin zu töten. Iran und Russland. Aktionen gegen den Jemen sind Washingtons Vorwand für größere Präsenz in der Region. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Russlands beurteilten die jüngsten Maßnahmen der USA im UN-Sicherheitsrat gegen den Jemen als Vorwand für eine umfassendere Präsenz des Landes in der Region und im Roten Meer. Hossein Amir Abdollahian erörterte am Dienstag bei einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov Die bilateralen Beziehungen und regionalen Entwicklungen, darunter die jüngsten Entwicklungen im Krieg gegen Gaza sowie die Lage im Roten Meer. Bei diesem Telefonat ging es auch um einige Themen auf der Tagesordnung bei den bilateralen Beziehungen, darunter Transit und das umfassende strategische Kooperationsabkommen zwischen beiden Ländern. Er kritisierte den Versuch der USA, unter dem Vorwand, die Sicherheit des Roten Meeres zu verteidigen, eine Resolution gegen den Jemen zu verabschieden, und betonte die Bedeutung der internationalen maritimen Sicherheit und wies darauf hin, dass die Entwicklungen im Roten Meer mit Gaza und dem Verhalten der USA des israelischen Regimes gegenüber Palästina zusammenhingen und eine solche Plan-A-Resolution sei eher eine Grundlage für eine stärkere amerikanische Militärpräsenz in der Region und im Roten Meer. Der russische Außenminister Sergei Lavrov brachte seine Anteilnahme bezüglich des Terroranschlags in Kerman zum Ausdruck, sowie das Mitgefühl der russischen Regierung mit der iranischen Regierung und dem iranischen Volk. Er erörterte auch das jüngste Vorgehen der USA im UN-Sicherheitsrat gegen den Jemen als Vorwand für eine größere Präsenz in der Region und fügte hinzu, die Amerikaner sind nicht sehr daran interessiert, die Ursachen von Krisen zu finden. Lavrov betonte, wie Iran wollen auch wir Frieden in der Region, ein Ende des Krieges im Gazastreifen und die Gründung eines palästinensischen Staates. CENTCOM gibt umfangreiche Operationen der jemenitischen Armee im Roten Meer bekannt. Das Zentralkommando der terroristischen US-Kräfte gab am heutigen Mittwochmorgen bekannt, dass die jemenitische Armee im Süden des Roten Meeres umfangreiche Operationen mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen durchgeführt habe, veröffentlichte diesbezüglich aber keine weiteren Informationen. Die United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO, gab am heutigen Mittwochmorgen bekannt, dass sie Berichte über einen Vorfall im Roten Meer erhalten habe. Diese britische Institution schrieb auf X: Wir haben Berichte über einen Vorfall etwa 50 Seemeilen westlich des jemenitischen Hafens Hodeidah erhalten und die Berichte beweisen auf die Aktivität von Drohnen und die Reaktion der Koalitionskräfte hin. Die britische Seehandelsorganisation empfahl Schiffen, bei der Navigation durch das Gebiet Vorsicht walten zu lassen und jede verdächtige Aktivität der Institution zu melden. Eine jemenitische Militärquelle teilte Al Jazeera am Dienstagabend mit, dass die Armee ein Schiff im Roten Meer angegriffen habe. Unterdessen erklärten diplomatische Quellen am Dienstagabend in einem Gespräch mit einem IRNA-Reporter bei den Vereinten Nationen, Amerika und Japan haben dem Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf zu den Angriffen im Roten Meer vorgelegt und eine Sitzung des Rates zur Abstimmung am Mittwoch beantragt. Diese Quellen fügten hinzu, die vorgeschlagene Resolution fordert die Verurteilung der Angriffe der Houthis auf Schiffe im Roten Meer und forderte sie auf, ihre Angriffe anzustellen. Außerdem fordert die von den USA und Japan vorgebrachte Resolution auch die Freilassung der Besatzung des im Roten Meer gekaperten Schiffes sowie Zurückhaltung, um eine weitere Eskalation der Spannungen im Roten Meer zu verhindern. Mit dem Beginn des brutalen Angriffs des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen hat die jemenitische Armee bekannt gegeben, dass sie zur Unterstützung des palästinensischen Volkes die Schiffe des zionistischen Regimes und Schiffe, die Güter für dieses Regime befördern, angreifen werde, aber andere Schiffe seien frei und sicher. Israelische Spionagedrohne von Rassam-Brigaden abgeschossen. Zig Palästinenser in letzten 24 Stunden durch israelische Angriffe getötet. Während der Krieg im Gazastreifen in den 96. Tag gegangen ist und sich die humanitäre Krise aufgrund des Mangels an medizinischer Versorgung und Ausrüstungen immer mehr verschlechtert, hat die Armee des zionistischen Regimes den Beginn der neuen dritten Phase des Gazakrieges angekündigt, wodurch sich die Kämpfe zwischen den palästinensischen Widerstandskämpfern und den israelischen Besatzern in den verschiedenen Regionen des Gazastreifens erneut verschärft haben. Die Rassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, veröffentlichte Bilder einer israelischen Drohne, die während einer Spionagemission in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens abgeschossen wurde. Der Fernsehsender Al Jazeera berichtete, dass bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Auto in der Nähe des Palästina-Stadions in Gazastadt ein Mensch getötet und 5 weitere verletzt wurden. Laut dem Reporter von Al Jazeera wurden bei der Bombardierung im Zentrum des Gazastreifens durch das zionistische Regime in den letzten 24 Stunden 58 Palästinenser getötet. Viele weitere Menschen erlitten Verletzungen. Zuvor kamen bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude in Rafah im südlichen Gazastreifen mindestens 15 Menschen ums Leben. Mehrere weitere wurden dabei verletzt. Medizinische Quellen berichteten über die Überführung von 15 Märtyrern in das kuwaitische Krankenhaus in Rafah. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten zudem ein Haus in der Nähe der Mittelschule für Mädchen im Flüchtlingslager Al-Marazi im Zentrum des Gazastreifens, wo durch lokalen Quellen zufolge mehrere Menschen getötet bzw. verletzt wurden. Durch einen Angriff der israelischen Armee auf ein Haus in Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen kam es zu zahlreichen Märtyrern und Verletzten, die zum Teil in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus gebracht wurden. Die Armee des zionistischen Regimes nahm ferner die Krankenwagen unter Beschuss, die in die Lager Al-Marazi und Al-Brij fahren sollten. Gleichzeitig mit diesen Angriffen nahmen die israelischen Artillerieeinheiten auch verschiedene Gebiete in Khan Yunis unter Beschuss, was zum Märtyrertod von 13 Menschen führte. Ferner wurde berichtet, dass die palästinensische Journalistin Heba al-Abdullah zusammen mit ihrer Tochter bei dem israelischen Bombenangriff auf ihr Haus in Khan Yunis getötet wurden. Damit stieg die Zahl der getöteten Journalisten seit Beginn der brutalen Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen auf 111. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Rah-e-Ishq, das heißt Weg der Liebe.
نسرشگی دگر به دامانم ریزد نشراری به دامن جانم ریزد همه شب از خدا به زاری ها خواهد که برارد ز دل به شیدایی آمم چو درختی بی برگ و برم نکشد کس دستی به سرم می باید سوزاندم زیرا بی می باید سوزاندم زیرا بی سمرم شده یکسان شب و روزم که ز عشقی نفروزم چراغی روشن بود مره عشق من دل بیغم آسان گیرم دل من که آسان گیرم که محبت پایان گیرم غم عشقی شیرین خواهم که برارد از دل خواهم که جهانم سامان گیرم که جهانم سامان گیرم شرر از برق وفا در همه جا هر سنگ و گیاهی دارد چه خوشان دل که بران عشق بطان رو آرد و راهی دارد میخواهم ز خدا سازد قلب من و وحده عشق و سزا میخواهم ز خدا شده یکسان شب و روزم که ز عشقی نفروزم نه سرشکی دگر به دامانم ریزم نه شراری به دامن جانم ریزم همه شب از خدا بزاری خواهم که برارد ز دل به شیدایی آهم چو درختی بی برگ و برم نکشد کس دستی به سرم می باید سوزاندم زیرا بی سرم می باید سوزاندم زیرا بی سمرم شده یکسان شب و روزم که ز عشقی نفروزم شده یکسان شب و روزم که ز عشقی نفروزم
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, wir möchten dieses Mal wesentliche Unterschiede zwischen der islamischen und der westlichen Einstellung zur Frau betrachten. In der islamischen Kultur wird der Mensch als ein Wesen mit zwei wichtigen Aspekten gesehen. Seine beiden wichtigen Dimensionen sind einerseits der Körper und andererseits Seele und Geist. Gemäß dem islamischen Glauben gibt es für den Menschen sowohl materielle als auch immaterielle Genüsse. Die immateriellen Genüsse kommen dem Geist und der Seele zugute und sind von ewiger Wirkung. Denn da Gott wohlwollend auf diese Freuden blickt, wirken sie auch noch in der Welt nach dem Tod nach und nützen dem Menschen auch dort etwas. Dahingegen sind die materiellen Genüsse flüchtig und sie vergehen, sobald diese Welt nicht mehr besteht. Gemäß der westlichen Weltanschauung gibt es jedoch nur im Diesseits Freuden und Genüsse. Sie sind hauptsächlich materielle Art. Das Immaterielle und Religiöse ist nicht das Wichtigste, und die Werte richten sich nach dem Geschmack der Menschen und nicht nach dem, was Gott als der Schöpfer des Menschen als Werte festgelegt hat. Aufgrund dieser Einstellung legt die westliche Kultur die materiellen, vorübergehenden Verlangen und Freuden zugrunde. Die Frau soll demgemäß dem Mann Genuss bereiten. Sie wird dazu genutzt, die Wünsche der Männer zu erwidern. Und dieses Szenario wird ausgerechnet Freiheit der Frauen genannt. Der Westen deutet die Freiheit in Wahrheit damit, das hinter sich zu lassen, was die Vernunft gebietet, sich von der Religion abzuwenden und stattdessen die persönlichen Launen und Wünsche zu befriedigen, Profit zu machen und zum moralischen Verfall in der Familie und der Gesellschaft zu tendieren. Unter Freiheit wird dabei verstanden, an keinen moralischen Grundsatz gebunden zu sein. Freiheit ist gleichbedeutend mit dem Schweigen des Gewissens und Abtöten der gottgegebenen Urseele, der Fitra. Die westliche Kultur ist darauf programmiert, den Menschen zu verderben, die Werte und Vorzüge der Religion zu bekämpfen und die Menschheit von den menschenwürdigen Tugenden abzubringen. Aus der Sicht der westlichen Kultur soll die Frau, wenn sie in der Gesellschaft erscheint, etwas von ihren weiblichen Reizen vorzeigen. Die Frauen müssen sich, indem sie sich zur Schau stellen, für die Männer schmücken und herausputzen und den Männern eine Augenweide sein. Die Frau wird im Rahmen dieser Kultur ein Mittel zur Erwiderung der Begierden der Männer, obwohl dies auf Kosten ihrer Stellung als Mensch geht. Auf diese Weise wird die Frau jedoch nicht frei, sondern ihre Würde wird mit Füßen getreten. Diese Situation bedeutet nicht Freiheit der Frau, sondern Freiheit der Männer, die genießen wollen. Diese erhalten die Freiheit zur Ausnutzung der Frauen. Dies ist nichts anderes als eine Herrschaft der Männer und als ein Unrecht und Verrat an den Frauen, eine Verletzung und Ächtung der Rechte der Frauen und ihre Abwertung. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagt über die Ausbeutung der Frau durch den Westen, dass dieser nach billigen Arbeitskräften suchte und deshalb die Frau auf den Arbeitsmarkt und in die Fabriken holte. Bei einem Treffen mit Frauen verschiedener Bevölkerungsschichten anlässlich der Geburt von Hazrat Fatima Zahra a.s. sagte er: Wenn ihr den Roman Onkel Toms Hütte gelesen habt, dann wisst ihr, dass er vor ungefähr 200 Jahren geschrieben wurde und in der damaligen Zeit spielt. Er sollte die Sklaven dazu anspornen, zu fliehen. Sie flohen, aber sie wurden woanders hingeholt. Warum? Damit sie Freiheit finden? Nein, nicht deshalb. Sie wurden deshalb geholt, weil man billige Arbeiter brauchte. Der Betrug der zivilisierten Herren des Westens sieht in vielen Dingen ähnlich aus. Natürlich gibt es noch viele weitere Beispiele. Eines davon besteht darin, dass sie der Frau einen Schlag versetzten und sie auf den Arbeitsmarkt holten, weil sie weniger kosteten, weil sie dann weniger Kostenaufwand hatten. Zum Beispiel sollte die Frau zu einem Mittel für das Vergnügen des Mannes werden. Sie haben alles daran gesetzt, die Frauen davon zu überzeugen, dass es zu ihrem Vorteil ist, in einer Weise in der Öffentlichkeit zu erscheinen, bei der sie attraktiver für die Männer werden. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Im Westen wurde nach besten Kräften versucht, durch Einsatz des Slogans »Frau lieben Freiheit« und Verbreitung der westlichen Kultur in Verdorbenheit und Sünde zu verhindern, dass der Islam, so wie ihn Prophet Mohammed verkündet hat, zunimmt. Wir sehen aber, dass die Zahl der Menschen, die Muslim werden, immer größer wird. Denn ein Mensch, der nach der Wahrheit sucht, sieht, dass es die Lehre des Islams ist, die Begriffe Frau, Leben und Freiheit richtig definiert. Der Begriff Freiheit bedeutet gemäß der westlichen Weltanschauung nicht, dass sich der Mensch aus der Abhängigkeit von Esslust, Launen, Geld, Prestige und Macht befreit, sondern Freiheit wird darin gesehen, nach Belieben das zu tun, was aus der Sicht der Religion unmoralisch ist. Aus islamischer Sicht besteht Freiheit aber darin, sich von den Fesseln der Sünde frei zu machen und sich als Mensch zu vervollkommnen. Das Freisein des Menschen wurde Jahrhunderte, bevor in Europa und im Westen von der Freiheit als ein elementares Menschenrecht die Rede war, vom Islam gefordert. Der Islam lädt die muslimische Frau zur Sittsamkeit und zur Körperbedeckung durch den Hijab ein, damit die anderen erkennen, dass sie Anhängerin des Islams ist und damit sie nicht von begierigen Blicken belästigt wird. Die Würde der Frau wurde dank des Hijabs bewahrt und die anständigen Männer erlauben es sich nicht, die persönlichen und sozialen Rechte der Frauen zu verletzen. Der Islam möchte, dass sich der menschliche Geist und die menschliche Gesellschaft vervollkommnen. Aus der Sicht dieser göttlichen Schule besteht hinsichtlich der menschlichen und göttlichen Werte kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Es verdient Beachtung, dass der Islam in manchen Fällen sogar der Frau einen Vorteil einräumt und sie von vielen Pflichten entlastet. Denn sie trägt die wichtige Aufgabe, Menschen großzuziehen und zur Entfaltung zu bringen. In der westlichen Welt glaubt man, Wert und Ansehen der Frauen seien gewährleistet, wenn sie ihre islamische Bekleidung beiseite lassen und sich für die Männer herausputzen und ihnen damit einen Gefallen tun. Diese Einstellung ist jedoch eine Beleidigung der Frau und ein Verrat an ihrer Würde. Die Frau wird dadurch auf animalische Stufe herabgesetzt. Im Westen wird die Frau für den Verkauf von geringschätzigen Waren und um Geld zu machen ausgenutzt. Wenn man nur ein wenig überlegt, ist dies ein Verrat an der Frau, an dem Leben der Frau und an ihrer Freiheit. Jemand ist ein freier Mensch, der nicht aus materiellen Gründen seine Ehre, seinen Wert und Glauben und den Rang als Mensch opfert, sondern sich aus den Fesseln der Laune und Begierde, des Reichtums, Geldes und Prestiges und der Macht freimacht. Aus der Sicht des Islams ist den Frauen die Betätigung auf dem Gebiet der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik freigestellt. Der Islam hindert die Frauen nicht an einer Berufstätigkeit, aber er rät ihnen, die Arbeitsbedingungen so zu wählen, dass es ihrer Würde entspricht und dass sie den Forderungen im Berufsleben gewachsen sind und gleichzeitig ihre einmaligen Pflichten zu Hause erfüllen und das sichere und friedliche Klima in der Familie bewahren kann. Laut Islam ist die Frau alleinige Inhaberin ihres Eigentums und entscheidet selber, wie sie ihr Geld anlegen will. Während der Islam von Anfang an den Frauen das Recht auf Eigentum anerkannte und ebenso ihre gesellschaftliche und politische Tätigkeit etablierte, dauerte es Jahrhunderte, bis man im Westen diese Rechte der Frau einführte. Der Islam ehrt die Frau im wahrsten Sinne des Wortes und er verabscheut einen Mann, der seiner Frau Unrecht tut. Die islamische Lehre beachtet die gottgegebene Natur des Mannes und der Frau. Die Lehre der Propheten Gottes und des Islams, so wie ihn Prophet Muhammad Salawatullah alai verkündet hat, vertritt die angemessenste Meinung über die Frau. Sie legt das beste Wissen über die Frau zugrunde, und aufgrund dieses Wissens über die Wahrheit der Frau verkündet sie, dass der Hijab, die Verdeckung der weiblichen Reize gegenüber fremden Augen, dazu dient, die Werte der Frau als Mensch zu schützen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Majid Rafi'i mit dem Titel Hala Chehel Sale Baharim. Auf Deutsch, wir sind am Frühling für 40 Jahre schon.
موسیقی حالا 40 سال بهاریم، نه که قصه ای نداریم، ولی با همیم و با هم غم و پشت سر میذاریم. حالا 40 سال بهاریم، نه که قصه ای نداریم، ولی با همیم و با هم غم و پشت سر میذاریم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr 1402 vom 21.03.2023 bis zum 20.03.2024 das Jahr der Inflationseindämmung und des Produktionswachstums genannt. Dazu werden Beiträge rund um das Motto des Jahres vorbereitet und Ihnen präsentiert. Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender vom Ayatollah Khamenei eingeführten Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. In dem vorliegenden Beitrag wollen wir die Bedeutung der Wirtschaft in der Weltordnung untersuchen. Die Wirtschaft ist einer der Bereiche, die in den letzten 3 Jahrzehnten in der Macht der Länder an Bedeutung gewonnen haben. Sie ist sogar einer der Gründe dafür, dass die Welt in eine Phase des geordneten Übergangs eintritt. In verschiedenen Epochen der internationalen Beziehungen galten unterschiedliche Komponenten als Grundlage der Macht von Ländern. In den meisten Zeiträumen galt die militärische Macht als Hauptfaktor für die Stärke eines Landes. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte die militärische Macht ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kein Grund für die Macht eines Landes sein. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die auf dem Höhepunkt ihrer militärischen Macht stattfand, rückte die Rolle des Wirtschaftsfaktors für die Macht der Länder stärker in den Vordergrund. Einige Theoretiker der internationalen Beziehungen räumten der wirtschaftlichen Stellung der Länder in der Weltordnung sogar den Vorrang der Macht ein, weil sie den Menschen sowohl in der inneren Dimension mehr Zufriedenheit verschaffen, als auch in der äußeren Dimension die Position der Länder stärken würde. Heute, in der Mitte des 3. Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts, rückt die Bedeutung wirtschaftlicher Macht immer stärker in den Vordergrund, sodass Länder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für Softpower, regionalen und globalen Einfluss und sogar mehr Sicherheit für ein positives Bild ihres Images nutzen. Heutzutage ist der Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf die politischen Beziehungen sehr deutlich geworden. Und wir haben gesehen, dass diesem Thema in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde, so dass verschiedene internationale Organisationen und regionale Gewerkschaften für Herstellung wirtschaftlicher Beziehungen einschritten. Zu dieser Zeit wurden weltweit viele Gruppen gegründet. Von der Gruppe der 20, G20, bis zur Gruppe der 7, G7, der Gruppe der 8, G8 und anderen Gruppen, die alle eine ernsthafte Sicht auf die Wirtschaft in der Welt hatten und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die politischen Beziehungen verstanden. Die Rolle der Wirtschaft für die Macht der Länder lässt sich auf greifbare Weise erkennen.
Zusätzlich zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer Grenzen streben Regierungen auch danach, globale Märkte zu erschließen, um mehr Macht zu erlangen. Der Begriff Wirtschaftsdiplomatie, der seit der Zeit des Kalten Krieges in den Wortschatz aufgenommen wurde und dessen Verwendungsgeschichte bis in das letzte Jahrzehnt zurückreicht, bedeutet der Einsatz politischer Instrumente, um bestimmte wirtschaftliche Ziele, wie etwa Entwicklungsziele, zu erreichen, sowie die wirtschaftlichen Interessen des Landes auf globaler Ebene zu gewährleisten. Wirtschaftsdiplomatie ist nicht nur im Iran, sondern auch auf der ganzen Welt relevant, und erfolgreiche Länder betrachten sie als strategisches Thema, da der Einsatz politischer Instrumente zur Beeinflussung der Wirtschaftsbeziehungen die internationalen Interessen eines jeden Landes bestimmt. Das schnelle Wirtschaftswachstum der Schwellenländer hat ihre Position in der Weltordnung gestärkt und sogar die Ansichten über eine Änderung der globalen Struktur und den Übergang der Welt zu einer multipolaren Ordnung geweckt. Eines der Hauptmerkmale der neuen Weltordnung ist, dass die Wirtschaft auf der globalen Bühne an Bedeutung gewonnen hat. Derzeit bestimmt die Wirtschaftskraft weitgehend die Position und Rolle der Länder in der Weltordnung. In diesem Wettbewerbsbereich gelten die Konkurrenten, Länder, als erfolgreich, die ihre Wirtschaftsindikatoren wie Wirtschaftswachstum, Pro-Kopf-Einkommen, Investitionsvolumen, Landeswährungswert, Produktion wissensbasierter Produkte und das Volumen des Austauschs auf der Weltbühne verbessern konnten. Heute haben sich im westasiatischen Raum einige Länder, insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, von regionalen Trends abgewendet und einen anderen Weg eingeschlagen. Diese Länder haben nicht nur mit dem Entwicklungsprozess und der Globalisierung der Wirtschaft in der Welt Schritt gehalten, sondern haben auch ihren eigenen Entwicklungsweg in Anlehnung an ihre eigenen relativen Kapazitäten und Fähigkeiten eingeschlagen. Dieser Weg wurde vor dem Hintergrund einer überlegenen Wirtschaftsmacht verwirklicht. Obwohl dieser Entwicklungsweg mittels einer sozusagen Vetternwirtschaft vor allem im Öl- und Gassektor erreicht wurde, streben diese Länder nun doch danach, die Abhängigkeit ihrer Wirtschaft vom Energieeinkommen auf unter 20% zu reduzieren. Ein weiterer wichtiger Punkt zur Stellung der Wirtschaft in der Weltordnung ist ihre Sicherheitsfunktion. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Schaffung von öffentlichem Wohlergehen und die Zufriedenheit der Menschen mit den wirtschaftlichen Bedingungen sowie der Einsatz wirtschaftlicher Macht zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft auf dem neuesten Stand werden die Zufriedenheit der Bürger mit ihren Regierungen sowie die innere Sicherheit in diesen Ländern erhöhen. Andererseits kommt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Diversifizierung der Wirtschaft sowie der Integration der Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft auch eine sicherheitsschaffende Funktion zu, weil sie die Großmächte unfähig macht, wirtschaftlichen Druck auszuüben. Dies gilt insbesondere für China. Während die frühere US-Regierung unter Donald Trump versuchte, den wirtschaftlichen Druck auf China zu erhöhen und das Wirtschaftswachstum dieses Landes zu stoppen, haben jedoch die wirtschaftliche Bedeutung Chinas und seine Integration in die Weltwirtschaft sowie das Ausmaß der Abhängigkeit von Chinas Wirtschaft auf globaler Ebene zum Scheitern des antichinesischen Ansatzes der ehemaligen und sogar der aktuellen Regierung dieses Landes geführt. Ein weiteres Thema im Zusammenhang mit der Wirtschaftslage ist der instrumentelle Einsatz von Sanktionen. Die politische und sicherheitspolitische Bedeutung der Wirtschaft ist so groß, dass die USA und europäische Länder Wirtschaftssanktionen als ihr wichtigstes Instrument einsetzen, um den Aufstieg anderer Länder zu verhindern, die Richtung der Außenpolitik dieser Länder zu ändern, sowie Druck auf das politische Verhalten von Ländern auszuüben. Das gilt vor allem für die Islamische Republik Iran und die Russische Föderation. Die USA und Europa versuchen durch Sanktionen erstens Wirtschaftswachstum in diesen Ländern zu verhindern und zweitens wirtschaftliche Unzufriedenheit und infolgedessen politische Unzufriedenheit innerhalb dieser Länder zu erzeugen, drittens die Dynamik der Außenpolitik dieser Länder zu verhindern und Außenpolitik mit Sicherheitsbedenken zu verknüpfen, viertens das politische Verhalten dieser Länder zu verändern und sie zu Verhaltensweisen zu zwingen, die ihren Entwicklungsstrategien widersprechen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Ukraine-Krieg. Der Krieg in der Ukraine wurde mit dem Ziel angezettelt, um die globale Position Russlands zu schädigen, und von Anfang an hatten die USA und europäische Länder die russische Wirtschaft ins Visier genommen. Also, das Ziel war und ist die Ruinierung der russischen Wirtschaft. Tatsächlich zeigt dies alles die Stellung der Wirtschaft in der Positionierung der Länder in der heutigen Weltordnung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti.